Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist immer noch Mario Lochner und ich bin wieder zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus.
Hallo.
Erstmal herzlichen Dank, wir haben uns wirklich sehr gefreut. Es haben ja so viele vermisst und dann waren gleich wieder gefühlt alle am Start. Ja, das hat uns wirklich sehr gefreut.
Ein harter Kern.
Ein harter Kern. Aber du hast eins nicht gemacht, was? Du Lümmel. Ja. Und ich hab's auch vergessen.
Ich habe dich abgelenkt.
Was ist eigentlich dieser Lockerroom-Talk?
LO steht für Lochner, KR steht für Krieger und zusammen sind wir der Lockerroom-Talk, ja? Der Talk aus der Umkleide, den man eigentlich nur mit seinen besten Freunden hinter verschlossenen Türen führt. Mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass wir es ins WWW hinaus posaunen.
Wir hatten ein ereignisreiches Wochenende.
Da war mir zu viel, ich habe gemerkt, ich bin alt.
Ja, die soziale Batterie, nee, das habe ich ganz gut weggesteckt. Ich habe mich auch zusammengerissen, also man wird ja schlauer. Also gerade beim Trinken passt man dann, das ist schon auch ein Faktor. Aber war schon zäh da mit der Hitze und dann, ja, aber trotzdem toll. Waren auf dem, waren bei beiden Events gemeinsam tatsächlich Geburtstag und Hochzeit.
Ja. Nicht unsere.
Nicht, nee. Das nicht, sondern auch zwei fremde Events sozusagen. Ja, war schön.
Ja.
War.
Menschliche Zusammenkünfte. War
einiges los.
Ja.
Und ich habe zwei Filme geguckt. Einmal, also wirklich Oldboy, den habe ich mal vor 100 Jahren gesehen. Südkoreanischer Film, wirklich ein. Ja, schon ein krasser Film. Also wer den nicht kennt, schaut euch den mal an. Krasse Story. Gut, klar, die asiatischen Filme, das ist immer so ein bisschen Geschmackssache, aber der ist, manche sind da auch ein bisschen sehr drüber oder ein bisschen sehr, sagen wir mal, seltsam jetzt für unseren Geschmack vielleicht, aber der ist, finde ich, recht straight. Und die Story ist wirklich, ich glaube aus dem Jahr 2004, schon älter, die Story ist schon echt, schon ein geiler Film. Oldboy, der könnte dir auch, also die Story, glaube ich, würde dir gefallen.
Ich habe mal gehört, dass Oldboy, der gut sein soll.
Ja. Und diesen The Astronaut, wie der heißt, auf Prime mit Ryan Gosling, also das war nix. Also, nee. Also, mir reicht es eigentlich dann, also mir hat es nach 5 Minuten schon gereicht. Eigentlich, ich habe immer ein gutes Gefühl, wenn mir ein Film nach 5 Minuten nicht gefällt, dann wird er selten besser. Und ich muss sagen, ich bin dann irgendwann eingeschlafen. Wurde es mir irgendwann so dumm. Nach einer halben, dreiviertel Stunde, also echt langweilig. Fast ein bisschen kindisch, also ja, der hat mir gar nicht gefallen. Und ich habe auf Netflix noch einen gesehen, war ein Zufallstreffer. Juror, also Jury, sagt man, ja, Juror Nummer 2, das klingt auf Deutsch so bescheuert. Ist ein neuerer Film, so ein Gerichtsfilm, sowas mache ich ganz gern. Kein Banger, aber fand ich ganz, also solide, kann man sich auf jeden Fall anschauen. Auch eine ganz gute Geschichte, bisschen lauwarm erzählt vielleicht, aber hätte ein bisschen dramatischer noch sein können, ein bisschen düsterer, aber war solide.
Mensch, du hast Zeit.
Ja, mit Kind muss man ab und zu muss auch mal der Fernseher laufen.
Guckt der Kleine mit?
Nee, das interessiert ihn nicht. Aber der ist wirklich, ich weiß nicht, wie der Griff heißt, so quasi so auf dem Bauch. Das am Anfang fühlt sich das so komisch an, aber das ist so sein Lieblingsgriff, was er gar nicht mag, wenn ich ihn quasi so auf dem Rücken habe, so wie man halt so denkt, so, oh, das macht ihn sehr, sehr wütend. Aber wenn er quasi mit dem Bauch hier auf meinem Arm liegt, so, guckt vorne so runter. Also das ist wirklich, der pennt da immer ein. Nee, der pennt dann, also der ist schon wach auch, aber Fernseher interessiert ihn jetzt noch nicht. Aber er wird schon immer, man merkt schon jeden Tag so ein bisschen so, nicht so, dass er einen jetzt so erkennt und anstrahlt, aber er ist schon immer mehr da. Also das ist schon faszinierend.
Weißt du, wer noch geheiratet hat letzte Woche?
Ich irgendwie unterbewusst, wer hat denn noch geheiratet? Ja, ich weiß es bestimmt, aber ich komme gerade nicht drauf.
Leopold Aschenbrenner.
Ah ja, natürlich, ja klar. Aber irgendwie, ja.
Mir ist nämlich was aufgefallen, denn ich bin der Erzengel. Ich bin der Erzengel der Finanzszene. Ich habe nämlich, wir haben ja vor einer Woche haben wir mal geredet, wen könnte man denn mal zum Interview einladen, der mal außerhalb der Bubble ist, mal was Verrücktes. Dann sind wir schnell auf den Namen Leopold Aschenbrenner gekommen. Ja, das einstige Wunderkind der Börse. War ja bei OpenAI, ist dort dann rausgeflogen.
Rausgeflogen, glaube ich sogar.
Genau, weil er angeblich interne Dokumente geleakt hatte und hat dann seinen eigenen Hedgefonds aufgemacht, den er mal nach ganz, ganz oben gepusht hat, auch über Hebel, war dann irgendwie so das Wunderkind. Dort, wo er gepickt hat, sind die Kurse gestiegen. Der Hedgefonds hieß Situational Awareness. Und am,
heißt er immer noch, oder? Der ist ja nicht pleite, der ist
stimmt.
Ja quasi schwer angeschlagen.
Am 28.07. habe ich ihm dann eine E-Mail geschrieben, ob er sich vorstellen könnte, mit dir ein Interview zu machen. In der Nacht zum 30. Juli wurde dann veröffentlicht, dass er schwer, schwer angeschlagen ist. Und Citadel musste dann ja quasi einspringen oder hat die Chance genutzt und hat das mal geschluckt. So schnell kann es gehen.
Jetzt die Frage, wem du als nächstes eine E-Mail schreibst. Ich mache dir mal eine Liste.
Wem soll ich eine E-Mail schreiben? Leute, schreibt mal in die Kommentare, wer eine E-Mail von mir bekommen soll. Ich finde es ja spannend, weil Er war ja quasi stark gefeiert, hat dann, sollte heiraten.
Hat er ja auch sehr gute Picks, ja.
Ich glaube, er hat am 31. geheiratet oder so.
Ist also das ist nicht die Tochter vom OpenAI Anthropic CEO oder irgendwas?
Es kann sein. Das war, glaube ich, einen. Ich hoffe, er hatte wirklich, ich wünsche mir wirklich, dass er eine schöne Hochzeit hat, weil ich kann mir vorstellen, das war eher belastend. Und ich wusste auch nicht, das kam dann ja im Zug raus, der war ja bei den Grünen. Der hat ja auch Reden gehalten.
Ja, genau, das habe ich auch. Aber das ist er, oder? Ich dachte erst, das wäre. Ich dachte erst,
vielleicht sind wir auf KI reingefallen, aber ich glaube, das war.
Nee, ich dachte, also das wird das schon sein. Ich dachte erst, dass es halt einer ist, der so ähnlich aussieht und zufällig so heißt. Aber das scheint ja wirklich. Ja, ich habe es dann auch öfter gesehen und gedacht, okay, das ist ja wohl wirklich. Nee, das ist, glaube ich, nicht KI. Ich dachte halt erst, das wäre quasi so witzig, weil der halt auch so heißt und halt so ein bisschen aussieht. Aber nee, ich glaube, das war wirklich. Ja. Ich habe es jetzt nicht verifiziert, aber ich glaube ja.
Ist krass.
Da war 14 oder so, ne? Oder 16.
Die Sache mit so Personenkult ist ja gefährlich. Personenkult ist ja generell gefährlich. Aber gerade an der Börse, man, was gab es schon in unserer oder in meiner kurzen Karriere am Markt? Katie Wood, schnell entzaubert. Ja.
Aber die wird immer noch rauf und runter zitiert. Habe ich nur ehrlich bei Steingart erst gehört. Ich glaube, heute Morgen sogar. Hier, Katie Wood sagt jetzt hier KI und so. Die wird schon immer noch ernst genommen. Also nicht von allen natürlich, aber.
Das muss man sich mal vorstellen. Ein Dirk Müller war früher bei Lanz.
Legend.
Ja. Auch da ging schnell.
Ja, Dirk war ja auch, der hat ja auch nicht nur Unsinn erzählt. Der war, hat das ja schon auch ganz gut gemacht. Er ist dann halt manchmal so ein bisschen mit seinem, ja, er hat halt ein paar Sachen rausgehauen mit ETFs sind dummes Geld und dann mit seiner Wirecard-Nummer und so, dann, ja, da kannst du dich halt dann schon blamieren. Ich meine, es ist ja nicht so, dass Dirk hat ja schon Ahnung und gerade die geopolitischen Sachen waren immer ganz interessant. Da hat er es dann auch mal irgendwie so ein bisschen übertrieben, aber ist ja nicht so, dass er nur Unsinn erzählt hätte.
Also, Vorsicht, Leute.
Naja.
Wenn es einen angeblichen Messias an der Börse gibt, ist immer die Frage, wie lang?
Ja gut, vielleicht kommt er nochmal zurück, also oder
ja, ja,
er ist ja nicht weg, seine Picks waren ja gut, aber ich finde es schon auch erstaunlich, bei solchen volatilen Werten so hart am Wind zu segeln. Puh, also wenn ich das jetzt mache, wenn die gerade gecrashed sind, 80%, aber das ist schon sportlich.
Vielleicht bist du auch irgendwann Opfer deines eigenen Erfolges.
Ja, schon interessant. Weißt du, was mir neulich gekommen ist, habe ich in der Werbung jetzt auch gesehen von, weiß nicht, Dr. Oetker oder irgendwas. Ich habe das letztes Jahr, genau ein Jahr her, gutes Jahr im Juli, war ja Hochzeitsreise damals in Japan gewesen und da gibt's ja überall diese Ballaststoffdrinks schon länger. Da gibt's ja auch die Tipps, so wenn du da jetzt Urlaub machst, weil die haben ja in der Nahrung nicht so viel Ballaststoffe, dass dann viele bisschen Touristen ein bisschen Probleme haben, aufs Klo zu gehen. Dann gibt's da so Tipps, was du da mischst. Da gibt's ja irgendwie so eine Limo, Ballaststofflimo, kippst du das rein und dann kannst du, gut, funktioniert beim einen besser, beim anderen vielleicht weniger. Egal, auf jeden Fall ist das da so Standard und die Touris machen das auch ganz gern, dass man eben schöner hier sein Geschäft erledigen kann. Und da ist es ganz normal. Und ich habe letztes Jahr noch gesagt zu meiner Frau, das gibt's doch nicht, dass das hier schon auch länger überall ist. Und warum macht das in Deutschland keiner? Dann kam mir jetzt More und so, die machen das ja schon länger, das verstehe ich auch natürlich noch. Und jetzt machen es wirklich Dr. Oetker und so mit Fiber und so. Das ist Wahnsinn. Und da habe ich mich irgendwie geärgert, weil das ist ja jetzt gar nicht meine Baustelle. Aber ich denke mir mal so, es ist doch so einfach, wenn man in anderen Ländern einfach oft guckt, was läuft da. Gerade wenn du jetzt eine größere Brand hast schon, wo du schon die Logistik und so hast. Also ich frage mich, warum hat das so lange gedauert? Und das ist ja auch so einfach zu verkaufen, weil Ballaststoffe, ja hier gesund und Ding und dann schütten sich da wahrscheinlich jeden Scheiß da rein. Wahrscheinlich noch Zucker mit dabei, wie blöd. Ich habe das einmal probiert, das war wirklich, das hat richtig scheiße geschmeckt. Aber wo du dir denkst, und jetzt machen es auf einmal ein Jahr später, machen es gefühlt alle.
Oftmals, also
das ist Wahnsinn, ne? Auf einmal kommt dann zack und dann macht's, vorher macht's gar keiner und dann machen sie alle.
Ich meine, es gab ja vorher auch schon Unternehmen, die Ballaststoffdrinks gemacht haben. Es ist auch oftmals so eine Zeitgeistfrage. Die Frage ist dann, wer schafft es,
ja, aber es war nie so irgendwie so präsent,
entstehen
oder?
Zu lassen. Ja. Was schon spannend ist in dem Zusammenhang, wir haben ja jetzt, ich glaube, selbst der Letzte in Deutschland sollte jetzt mittlerweile mitbekommen haben, dass Proteine gesund sind. Gut sind, wenn man Proteine isst. Muskeln sind gut. Das führt ja dazu, dass die Rohstoffpreise auf dem Whey-Markt sowas von durch die Decke gegangen sind, dass die Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln mittlerweile Probleme haben, die Preise einzufordern, weil die Kunden nicht mehr bereit sind, für Whey halt Faktor 2, 3, 4 zu zahlen, wie noch früher. Deswegen gehen sie jetzt.
Aus was wird das, weißt du das zufällig, aus was das genau hergestellt wird?
Whey-Isolat ist ja aus Milch, meine ich.
Ich weiß es nicht.
Vielleicht ist es jetzt grob
ich,
falsch.
Ich weiß es nicht. Also ich kenne Whey natürlich, aber ich könnte es jetzt nicht sagen.
Ich glaube daher. Das Problem ist, ich habe da letztens ein spannendes Interview zu gelesen, viele Hersteller gehen dann jetzt auf günstigere Eiweißquellen zurück, die nicht so hochwertig nicht so gut, sind, ne? Um halt trotzdem noch akzeptable Preise für den Endverbraucher darzulegen. Das Problem sind nicht aber die Whey-Pulver an sich, da gibt es jetzt auch immer mehr Anbieter, sondern dass die Supermärkte mittlerweile in jedem Produkt ist jetzt immer mit Protein. Ist jetzt mal aufgefallen, das ging los mit den Joghurts.
Joghurts dann ist ja jetzt mittlerweile schon ganz viel. Ne?
Schokopuddings, jetzt gibt es Proteinpizzen im Supermarkt. Prep My Meal gut, macht
dann
da
gibt's
auch viel.
Dann gibt es noch beim Käse, dann gibt es gut Gérardmont mit Skier und was weiß ich.
Alles, Käse, Cookies, immer. Du siehst
das Protein-Cookies, die sind richtig gut. So. Von DM, keine Werbung. Die sind richtig geil.
Ja, die sind von den Nährwerten trotzdem scheiße.
Aber die schmecken
so
gut.
Es ist zum einen ist es auch viel Marketing, da ist dann gar nicht so viel Protein drin in allen Produkten, aber das, darauf wird geachtet und der Protein.
Das meint das wie mit den Ballaststoffen, da steht einfach Protein drauf und dann so. Cookie so, oh, Protein, so. Essig.
Und dadurch ist die abgenommene Menge so exorbitant gestiegen bei den Rohstoffproduzenten, dass die Preise halt durch die Decke gerade gehen. Finde ich schon spannend und Ballaststoffe ist das nächste große Ding. Also das wird noch größer. Wir sind ja da ganz gut connected so in diese Bubble durch einen gemeinsamen Bekannten. Ballaststoffe werden im Dachraum das nächste Riesending sein. Das wird kommen.
Ja, es kommt ja gerade schon. Aber so. Das wird sicherlich dann wahrscheinlich bald überall drauf.
Genau. Und
Ballaststoffpizza.
Genau, das, was die geschaffen haben, bei More ist es Ballaststoffe nicht nur darauf zu reduzieren, das ist gut für deinen Darm, sondern das ist eine Vorsättigung, du nimmst damit ab. Wer viel Ballaststoffe isst, ist schneller satt. Und das wird die Message sein und das wird durch die Decke gehen. Und auch da werden die Rohstoffe steigen, denn ich weiß jetzt nicht, was da die Rohstoffe, wie man die gewinnt. Aber
ja,
wenn
gut, Ballaststoffe gibt es ja theoretisch sehr, sehr viele. Also es ist ja...
Es sind auch Unterschiede, ja.
Der Ballaststoffgehalt ist unterschiedlich, aber theoretisch ist ja eigentlich alles, was Gemüse ist, oder? Oder fast, also in den meisten Gemüsen sind Bohnen, was weiß ich. Also es ist ja schon sehr viel. Auch Himbeeren und so, das hat ja auch das Ballaststoffe.
Aber in den Drinks muss das ja irgendwie als Rohstoff reingebracht werden. Also wenn es jemand da Bock hat auf Rohstofftrading oder sonst was und da was gibt, dann wäre das mein Pick.
Ja, es ist interessant, weil, also jetzt weiß man ja ungefähr, was so ein Ballaststoff ist, aber sowas, wenn man das mal, also klar, zum Beispiel Himbeeren hier, aber wenn man das mal so eine Stufe noch davor oder vielleicht sogar zwei, was das dann so wirklich ist, da wird's ja dann schon komplizierter. Ja, aber das muss ja auch irgendwie, ich bin da ganz schlecht, Chemie, Physik ist nicht so meine Baustelle.
Katastrophe.
Aber ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Da habe ich auch gleich noch was gut dazu passt. Denn da wird bald die Forderung.
Ich hatte recht, Whey ist das Molkeprotein aus der Milch. Nicht blamiert.
Sehr gut, sehr gut.
Wusste es doch.
Da wird bald die Whey-Preisbremse gefordert werden, fürchte ich mal. Aber dazu kommen wir gleich. Ich habe etwas Schönes und was Lustiges noch, bevor wir starten. Ich habe das neulich zufällig gesehen und habe das nochmal überprüft. Wirklich Parallelen, ich finde sowas toll, zwischen Abraham Lincoln und John F. Kennedy. Jetzt halt die mal fest. Das ist wirklich beeindruckend. Ich habe das nochmal selber gecheckt. Das habe ich auf Social Media gesehen. Also fangen wir mal low an. Wahl in den Kongress 1846, 1946. Ja, okay, das ist noch, mein Gott. Wahl zum Präsidenten 1860, 1960. Nachfolger jeweils Johnson. Andrew Johnson, Lyndon B. Johnson. Tag des Attentats, wurden ja beide umgebracht. Freitag. Ort, Ford Theater. Johnny erschossen in einem Ford-Auto. Dann Schuss in den Hinterkopf beide. Gut, dann gab es eine Familientragödie, dass bei beiden Sohn früh gestorben ist. Und dann auch interessant noch politischer Fokus hier, Befreiung der Sklaven, Fokus auf Bürgerrechte und dann Namenslänge beiden noch 7 Buchstaben. Also es ist wirklich, da gibt es noch so Gerüchte, die stimmen nicht, dass angeblich die der Sekretär irgendwie hieß von Kennedy, hieß irgendwie Lincoln, so das stimmt nicht. Aber ist schon interessant. Also das finde ich immer ganz toll, wenn man sowas sieht. Und dann denken sich Leute, Mensch, das kann ja kein Zufall sein.
Ist es auch nicht.
Ist es auch nicht. Aber ich finde sowas immer schön, wenn man das denkt sich, das ist doch
was. Ja, das wusste ich auch nicht.
Ist cool. Habe ich auch noch nie so, war mir nicht.
War, schön, war das das Lustige oder das Traurige?
Ja, das war das. Was Traurige? Ja, wäre dann eher das Traurige. Nee, was Schönes hier noch. Ich habe nämlich mir mal eins vorgenommen jetzt, das habe ich mir jetzt auch in meiner Notiz-Handy-App gemacht. Und zwar, man redet ja oft drüber so, oh ja, das wäre mal schön. Und dass man sich das wirklich mal aufschreibt, so Momente, die man erleben möchte, wirklich ganz konkret, Weil irgendwie redet man immer drüber und dann verschiebt man das und dann irgendwann vergisst man es wieder oder dann passt es gerade nicht oder dann ist, ah, nächstes Jahr ist auch schon wieder was anderes. Und das ist wirklich wichtig, sich das mal aufzuschreiben. Zum Beispiel, ich will zu einem Deutschlandspiel bei der EM 2028 in England. Das fände ich richtig cool. Das Problem ist, wir haben auch dann gesagt, ah, USA wäre auch cool, aber dann war es schon wieder, dann war es auch schon wieder gefühlt zu spät. Solchen Mist muss man sich echt mal aufschreiben. Weil sonst kommt einem das 4 Wochen vorher, dann denkt man sich, ah, das wäre echt cool gewesen, aber dann kann sein Knick.
Müssen sich erstmal qualifizieren.
Ja, damit Kloppo, das kriegen sie so schnell hin. Was ich auch, hier, ich habe mir auch aufgeschrieben, jetzt hier, du hast neulich geschrieben, mal nach Istanbul gemeinsam, hier, das haben wir jetzt gleich mal aufgeschrieben. Dann auf die Malediven mit Baby und Oma und Opa, das will ich unbedingt machen. Eins wirklich, das ist arschteuer, aber in Positano, da gibt's dieses Il San Pietro Hotel, das ist sehr berühmt. Und die haben einen Tennisplatz, vielleicht hast du es schon mal gesehen, der ist da quasi so am Meer. Das ist wahrscheinlich der schönste Tennisplatz der Welt. Da will ich mal auch mal hin. Ich war da tatsächlich schon mal, aber nicht übernachtet, nur zu einem Drink abends. Wirklich traumhaft. Also ich werde mir jetzt einfach regelmäßig solche Sachen aufschreiben.
Es gibt ja auch im Business-Kontext die Pressemitteilung aus der Zukunft. Jeff Bezos soll lange so gearbeitet haben, dass bei Projekten er die Mitarbeiter bei diesem Projekt dazu gezwungen hat, am Anfang eine detaillierte Pressemitteilung aus der Zukunft zu schreiben, um dann alles quasi zu visualisieren, wie es sein soll.
Projekt gescheitert, alle gefeuert.
Aber finde ich ganz spannend, vom Ende her aus zu denken.
Und was ich mir auch aufgeschrieben habe, in Maine, wirklich mal, könnte auch in Kanada sonst wo sein, es ist so eine einsame Hütte am Meer, so richtig schön, da mal 1-2 Wochen nur lesen und schreiben, kein Handy, einfach mal ganz toll. So im Sturm, super.
Die Think Week.
Ja, aber wirklich mal, ja. Und eins habe ich mir auch noch aufgeschrieben, das ist das Blöde, das wird nie wieder möglich sein. Das war Wahnsinn, das habe ich dir gleich schon mal erzählt, wir waren ja auf Santorini damals, als noch Lockdown war. Da war quasi so gerade der Übergang, die haben quasi, ja, wir waren da halt ein paar Tage und dann irgendwann war der Lockdown vorbei. Und da war halt wenig los auf der Insel. Da hatten auch, manche Restaurants hatten schon offen, manche haben gerade aufgemacht und viele hatten noch zu. Und da war halt echt wenig los. Und das war natürlich eigentlich traurig, aber trotzdem so schön, weil so eine Insel dann zu sehen, die ja völlig, Santorini ist ja völlig überlaufen, das ist ja schrecklich. Dann halten da noch die Kreuzfahrtschiffe und dann tragen die da die Leute mit dem Esel hoch und so. Das ist ja alles irre. Also abstoßend zum Teil. Und das so zu sehen, das war schon, ja, sowas ist dann auch, wenn es natürlich ein schrecklicher Anlass war, aber trotzdem, das war unglaublich schön und so kostbar, weil es halt wahrscheinlich nicht mehr kommen wird.
Boah, sag niemals nie.
Ja, gut, vielleicht. Es gibt ja gerade irgendeine Durchfallwelle in den USA, habe ich gesehen.
Das heißt, irgendeine Welle ist immer.
Also, was es alles nicht gibt.
Ich habe auch noch einen Netzfund.
Toll.
Und zwar, das ist ein harter Cut, aber mir ist was aufgefallen. Ich lese mal vor. Spiegel, Startseite. Welche Rolle spielte Ihre Familie in Hitlers Regime?
Ach so, ja, das sieht man jetzt ständig.
Startseite, ne? Süddeutsche. War jemand in Ihrer Familie NSDAP-Mitglied? Lustig finde ich hier, dass war jemand in Ihrer Familie sehr klein geschrieben ist und NSDAP-Mitglied, Fragezeichen, sehr groß. Also wenn man so überfliegt, einfach nur NSDAP-Mitglied, Fragezeichen.
War man es ja auch selber und hat es schon vergessen.
Also Zeit war das erste, Süddeutsche das zweite und Spiegel das dritte. War Ihr Opa in der SS?
das ist, finde ich, das gefällt mir am besten.
Was tat Ihre Familie unter Hitler? Das ist auf allen drei Medienseiten auf der Startseite jetzt. Und das ist da schon seit ein paar Wochen.
Ja, ich habe das auch schon.
Und ich habe mich gewundert, was ist denn da los? Der Hintergrund ist relativ leicht. Viele Karteikarten, Mitgliederkartei, die gibt es einmal in Deutschland, aber die Amis haben sich das auch gesichert. Ah, okay. Und die haben die jetzt, also irgendeine Behörde in Amerika hat jetzt diese Kartei veröffentlicht. Und diese Medien haben dann quasi gesagt, okay, das machen wir jetzt in ein Register und die Leute können dann schauen, wer aus der Familie und wer von den besten Freunden aus der Familie.
Kartei quasi, also von der,
genau, von,
die wird ja der Führer nicht alle selber geschrieben haben. Oder?
Nein, Mitgliedern der NSDAP, SA oder SS, glaube ich.
Die Standardmitgliedskarten.
Genau. Genau. Ich glaube, es wurden 8 Millionen Datensätze, also 8 Millionen Mitglieder jetzt veröffentlicht.
Aber da gibt es wahrscheinlich mehr, oder?
Ja, ich glaube, in der NSDAP waren, ich glaube, es waren so bis zu 12 Millionen.
Ach so, okay.
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es waren schon viel. Und Das kann man jetzt, also du kannst da jetzt reingehen. Ich glaube, es ist aber hinter der Bezahlschranke, wenn du mehr Informationen willst. Du kannst das aber suchen. Ist ja
ärgerlich.
Du kannst aber suchen. Du kannst jetzt quasi von jedem, also von dir, aber auch von deinem Nachbar, von deinem Freund, kannst du gucken, ob der Opa oder Uropa oder die Oma, ob die dabei waren.
Das ist mir ehrlich gesagt relativ wurscht.
Ja, das nicht. Jetzt mal ohne Scheiß, ne? Jetzt kommt wieder der Verschwörungstheoretiker raus, aber was ist der Erkenntnis? Also warum macht man das?
Ja, vor allem, das ist ja jetzt schon lang her. Also die, also da, davon geht ja jetzt keine Gefahr mehr aus. Und viele sind dann eh schon tot oder kurz davor. Ja gut, das ist dann auch schon so ein bisschen...
Was ist der Erkenntnisgewinn?
Ja.
Sagen wir mal, mein Opa hätte gelogen und dann steht da jetzt drin, oh, er war doch Mitglied. Wie sehr, sehr viele in Deutschland.
So ja, da waren ja viele auch einfach Mitläufer natürlich.
Ja, und klar. Dann?
Das ist jetzt kein Ruhmesblatt natürlich, aber ja...
Du musst
ich frage mich jetzt auch, was da jetzt der...
Ich könnte ja jetzt auch deine Vorfahren dort suchen. So, weißt du, das ist... Ich finde das irgendwie, dass da... Es ist mit so einem Geschmäckle.
Ja, ich finde das auch ein bisschen... Mein Gott. Ja gut, wer es nachgucken will, kann es nachgucken. Aber ich finde es auch irgendwie so ein bisschen... Ja, aber das juckt doch auch keinen, oder? Also klar, ein paar Leute juckt sowas immer. Ich meine, das Denunziantentum ist ja leider in Deutschland auch bei allem ausgeprägt. Deswegen kommt das wahrscheinlich schon gut an. Also einen gewissen Menschenschlag, die fahren da sicherlich drauf ab.
Was
aber
tat ihre Familie unter
ihr? Ich denke mal, die. Ja, vor allem, was steht dann da? Da wird jetzt nicht irgendwie, da
nein,
wird kein ausführlicher Bericht stehen.
Nein.
Was für ein Schwachsinn.
Nein.
Ach, das ist wirklich. Noch eine sehr schöne Sache, das von Schopenhauer ist mir diese Woche untergekommen. Das ist eigentlich ein Drama. Also es ist auf der einen Seite schön, aber auf der anderen Seite auch ein Drama, denn wir fühlen ja, wenn wir Schmerzen haben, dann fühlen wir das. Wenn wir Schmerzlosigkeit haben, ja gut, streng genommen fühlen wir das auch. Wir fühlen halt, dass kein Schmerz da ist, aber du denkst dir jetzt ja nicht, boah, ich bin gerade schmerzlos. Oder wenn du voller Sorgen bist, du hast eine Sorge, wenn du dich gerade nicht sorgst, gut, dann denkst du dir vielleicht gerade, ja, war gerade ein schöner Tag, aber du denkst jetzt nicht so, oh, du spürst ja nicht die Sorglosigkeit. Furcht spüren wir auch, Sicherheit, na, auch nicht so wirklich. Also eigentlich spüren wir nur immer so bewusst die negativen Sachen. Und wir nehmen die schönen Sachen oft gar nicht so wahr. Und das ist schon ein Drama. Schopenhauer hat ja gesagt, die größten Güter Gesundheit, Jugend und Freiheit, weil man eigentlich erst merkt, wenn die weg sind, wie wertvoll sie eigentlich sind. Und wenn sie da sind, ja gut, wenn man jung ist, ist man halt jung.
Ja.
Ja, wenn man frei ist, ist man frei. Das merkt man dann auch vielleicht erst, wenn man richtig, ja, muss man jetzt nicht im Knast sitzen. Aber und ja klar, wenn man gesund ist, dann denkt man auch nicht jeden Tag drüber nach, oh, bin ich gesund. Es ist schon irgendwie, es hat was Schönes, aber auch was Dramatisches zugleich.
Wenn du Schmerzen hast, weißt du, dass du lebst. Ja. Oder noch lebst. Ja. Aber wenn es nicht mehr wehtut.
Gut, wenn die Schmerzen vorübergehen, ist ja auch kein Problem.
Wenn du es nicht mehr spürst, bist du tot. Nee, das ist tatsächlich so. Und das ist ja auch nicht nur jetzt so im Übertragenen im Leben. Das ist ja auch immer im Unternehmertum so.
Ja.
Man sieht dann häufig nur noch die negativen Dinge.
Ja, ja, weil gut, man muss natürlich auch, weil wenn man sie jetzt jeden Tag sagt, oh ja. Ja.
Und jetzt weißt du auch, warum es im Leben ist. Das ist, ja. Das ist von der Evolution schon schlau gemacht. Weil wenn wir den ganzen Tag alles Schöne immer spüren würden, dann würden wir nicht mehr aufpassen.
Nee,
das ist ein Unternehmer.
Ja.
Und das ist auch, da hat, glaube ich, die Biologie und die Evolution schon sich dabei was gedacht, dass wir die schlechten Dinge eher spüren als gute.
Vielleicht soll ja auch der Normalzustand sein, dass man, also, aber ja.
Deswegen ist es mit der Dankbarkeit auch so schwer. Weißt du, die Leute sind damit ihren Dankbarkeitsübungen. Das ist schwer. Das ist gegen unser Naturell.
Ja. Ja, es ist vielleicht dann auch eher eine Dankbarkeit, vielleicht ist es eher eine Zufriedenheit oder vielleicht eine Erleichterung, Dankbarkeit so tief zu spüren. Ja, das ist immer, gar nicht so leicht. Jetzt kommen wir zur Zeit noch. Also ganz was Tolles habe ich diese Woche entdeckt. Ging auch wieder viral auf Twitter und zwar von Marc Schieritz, ein ganz hervorragender Journalist, der auch irgendwie schon auf Twitter so eine bessere Witzfigur ist mittlerweile. Und er hat was ganz Tolles geschrieben. Geldanlage, der Mythos vom Zinseszins. Okay. Aus Geld noch mehr Geld machen, Fragezeichen. Das klingt nicht nur wie ein Märchen, es ist leider auch eines. Und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt könnte man ja sagen, oh, hier, was schreibt der für Mist? Dann habe ich mir gedacht, jetzt lese ich mir das einfach mal durch. Habe ich mir ein Probeabo geholt, natürlich gleich wieder gekündigt, weil da will ich hier keinen Cent zu viel ausgeben. Die Zeit fand ich eigentlich auch mal, ist eigentlich eine coole Brand, habe ich früher auch gelesen. Hat sich jetzt auch nicht zum Besten entwickelt.
Die fragt auch, was deine Opa unter Hitler gemacht hat.
Genau, ja, das bleibt streng geheim hier. Und Schieritz hat dann wirklich, es war ihm nicht so blöd, dann das aufzuschreiben, dass ja eigentlich alles stimmt mit dem Zinseszins und dass das ja reine Mathematik sei, aber wenn jetzt jemand nur 100 Euro investiert, bei 5%, monatlich müsste es sein, dann dauert das ja 188 Jahre, bis er Millionär wird. Und jemand, der jetzt richtig viel Geld hat, ja, bei dem geht das ja viel schneller. Und deswegen ist das ja ein Mythos. Und das ist dann schon beeindruckend. Also als nächstes könnte man jetzt auch sagen, Mythos Eiweiß. Es natürlich hilft's, aber natürlich nicht, wenn du nichts davon nimmst oder nur sehr, sehr wenig. Oder Mythos Sport. Natürlich ist Sport gesund. Aber wenn du halt nie Sport machst oder nur 5 Minuten die Woche, dann dauert es schon ein bisschen länger. Also das ist schon wirklich ein Schwachsinn. Dann kam natürlich noch, muss ich auch noch dazu sagen, kurz, wenn das alle so machen und es müssen ja auch Güter produziert werden, damit das überhaupt funktioniert und ob das alles so nachhaltig ist, das kam dann auch noch so in einem Absatz so kladderadatsch. Also es ist schon echt, wo man sich danach denkt, was ist jetzt auch der Erkenntnisgewinn? Vor allem, es ist auch so schlicht, weil also erstens dieses, ja, wenn das alle so machen. Also wenn quasi alle nur noch auf der Welt vom Zinseszins leben. Ja, das ist auch immer so eine intellektuelle Bauchlandung. Das ist genauso, wenn alle nur noch ETFs kaufen. Also das können wir schnell beenden. Und dann auch dieses Wachstum heißt, natürlich hat Wachstum auch den Planeten zu einem Teil ausgebeutet. Das wollen wir jetzt nicht schönreden. Aber Wachstum ist ja auch, Dinge effizienter zu machen, Dinge besser zu machen. Und das zeigt sich ja auch schon seit Jahrzehnten, dass Wachstum geht, ohne dass jetzt das Ganze immer weiter komplett eskaliert mit der Umweltverschmutzung. Also das ist wirklich ein Stück aus der Hölle. Also, und ich denke mir auch so, was bringt das? Du liest das und denkst dir danach so, ja und jetzt? Also das ist wirklich so Beschäftigungstherapie. Also das zu schreiben bringt nichts und das zu lesen bringt noch weniger. Das ist auch mittlerweile, das sind auch so Bullshit-Jobs irgendwie. Du hast auch keinerlei Erkenntnisgewinn. Also der kommt auch nicht, dass dann irgendwas, wenn du das liest, denkst du dir, boah,
mein Das war jetzt? Auch hinter der Bezahlschranke. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Da zahlst du, ich weiß nicht, was jetzt Zeit kostet, ein Monatsabo.
Also das Testabo 1 Euro und danach kostet es irgendwie 6 Euro die Woche, glaube ich.
Okay, also guck mal, du zahlst 24 Euro im Monat, um dir erst sagen zu lassen, dass dein Uropa doch ein Nazi-Schwein war. Und dann musst du dir das durchlesen.
Dass du ein richtiger Lappen bist, der es nie zu was bringt.
So, und dann musst du dir das durchlesen. Dafür zahlen Leute 24 Euro im Monat. Das ist schon traurig, ne? Ich sag das immer wieder, Leute, die, wenn wir so von Lügenpresse und so sprechen, ne? Die Lüge ist nicht im Artikel selber. Die größte Lüge beginnt dabei schon bei der Themensetzung. Worüber spreche ich und worüber spreche ich nicht? Das ist schon krass. Da zahle ich 24 Euro, muss da in die Hitler-Kartei schauen, hier, oder von meinem Nachbarn, und dann muss ich mir das durchlesen. Das ist schon hart. Also und bei beiden Dingen ist der Erkenntnisgewinn gleich null.
Ja, das meint, das ist einfach so Beschäftigungstherapie. Also das ist so.
Und dann wundern sie sich, dass es nicht klappt. Ja. Weißt du, das ist wirklich schon, das ist hart. Und da passt eine Auswertung, die ich gemacht habe. Denn ich habe jetzt mal wirklich, ich bin ja hier in der Firma der, nicht der KI-Gegner, aber der Mahner und Warner. Aber wenn man so eine Mega-Ultra-Pro-Variante hat, dann gehen ein paar Dinge schneller. Du erinnerst dich, wir haben in den letzten Monaten immer wieder gesagt, das ist ja auch überall so, ein en vogues Thema, das Bildungsniveau sinkt. Und ich habe ja, mir ist ja schon länger aufgefallen, okay.
Also es sinkt ja schon seit 20 Jahren, so, das ist ja das Problem.
Es sinkt, aber auf der anderen Seite haben wir ja irgendwie mehr Abiturienten. Und ich dachte so, stimmt das wirklich? Und ich habe jetzt Zahlen dazu.
Gut, das ist ja ein Klischee, dass es auch immer einfacher wird, beziehungsweise dass das halt, ja.
Guck mal, 2000 hatten wir eine Abiturquote im Jahr 2000 von 27,6%. Okay? Und wenn wir die Fachhochschulreife noch nehmen, also inklusive Fachhochschulreife, 37,2%.
Ist auch schon relativ hoch, also jetzt ja nicht niedrig. Also,
aber es geht.
Ja, also, ja, ist okay, ja. Jetzt lass mich mal raten, dann sind wir heute wahrscheinlich bei 70%.
Nein.
60?
Nein. Das klassische Abitur 2022, 39%, knapp 40%. Ja. Aber von 27% auf knapp 40% hoch. Das ist schon einiges.
Ja, okay. Ich hätte jetzt viel mehr geschätzt, tatsächlich noch. So. Aber
wenn man sich aber die Scores anschaut, ja, ne, Lesenscore. Der Lesenscore ist ungefähr gleich geblieben. Macht ja auch schon keinen Sinn.
Ist PISA jetzt?
Ja, PISA. Ja. Also macht auch schon keinen Sinn, weil wenn wir immer mehr Abiturienten haben, dann müsste der eigentlich steigen. So, aber Mathe, die erste Zahl ist von 2012, lag der Score noch bei 514, jetzt bei 475. Und im Bereich Naturwissenschaften auch 2012, das ist gar nicht so lange her. Das sind 14 Jahre. Bei 524 und jetzt bei 492. Es sinkt. damit kann der ein oder andere jetzt vielleicht nicht viel anfangen, aber in Relation sollte man das sehen. Ich habe hier mal mitgebracht den Abstand Deutschlands zum konstanten OECD-23-Durchschnitt, also zum OECD-Durchschnitt. 2012, ja, also im Jahr 2012, waren wir in Mathe 15 Punkte über dem Durchschnitt, beim Lesen 7 Punkte über dem Durchschnitt und bei Naturwissenschaften 19 Punkte über dem Durchschnitt. 2022 sind wir in Mathe minus 5 Punkte, wir liegen 5 Punkte unterm Durchschnitt, lesen 2 Punkte unterm Durchschnitt und Naturwissenschaften plus 1, also gerade mal so even.
Schon ziemlich schlecht.
So, wir sind massivs abgerutscht, aber unsere Abiturquote, und es stimmt, ist massivs gestiegen. Und jetzt ist natürlich die Frage, woran liegt's? Wir waren ja häufig an dem Punkt, wir haben einfach ein massives Problem, dass die Anforderungen immer weiter nach unten geschraubt, weil das Anreizsystem komplett falsch ist. Jetzt gibt es ja die Ersten in Nordrhein-Westfalen, die sagen, wir müssen jetzt Sprachunterricht auf Arabisch und Türkisch machen. Oder dass die Schüler ihre Prüfung auf Türkisch oder Arabisch ablegen können. Hm. Das ist ja genau, schlägt in dieselbe Kerbe. Das ist ja genau falsch.
Ja, vor allem, wie wirr ist das? Also, wir haben ja letzte Woche noch drüber gesprochen, also es wird schnell eingebürgert, was auch irgendwie dann so keinen Sinn hat. Also man will die Leute integrieren, okay, das verstehe ich ja noch irgendwo, aber man hat jetzt auch keinen wirklichen Vorteil dadurch und jetzt sollen die Prüfungen dann eigentlich so gemacht werden, dass die Leute erst recht nicht integriert werden. Also was soll das? Das verstehe ich nicht. Also gut, dann schneiden die besser ab, aber...
Ein Problem wird ja nicht kleiner dadurch, dass man die Messlatte immer weiter runtersetzt. Ja, wenn es heißt, ein BMI von 15 ist gesund, keine Ahnung. Und es sind alle Menschen, die sind bei einem BMI von 35, also komplett verfettet. Und man sagt dann, ja, ein BMI ist jetzt gesund ab 35. Damit ist das Problem nicht weg. Die Menschen sind immer noch verfettet. Und genau das passiert. Man lügt, man lügt sich da einfach frech in die Tasche.
Ja, ich glaube, dass die Probleme da teilweise so groß sind, dass die einfach gar nicht mehr wissen, was sie machen sollen.
Ja.
Also was ja wirklich der Kernpunkt ist, wenn ich mir das, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, jetzt will ich es nicht zu weit ausführen, aber es kann ja heutzutage ein Schüler, sag mal, der ist 14, 12, ist ja wurscht, der kann ja gar nicht dümmer sein als wir damals, weil wenn der Mathe-Probleme hat, und ich war auch nicht so gut in der Schule, Mathe, Physik, schwierig, der kann sich ja heute stundenlang mit der KI unterhalten. Kann sagen, erklär's mir, verstehe ich nicht, erklär's mir anders, erklär's mir für einen Volldeppen, erklär's mir für einen Fünfjährigen, erzähl mir eine Geschichte dazu, mach mir eine Zeichnung. Also und das ist alles kostenlos. Das muss man sich mal vorstellen. Gut, vielleicht gibst du dem Kind ein Gemini Pro-Abo für, was kostet das, 20 Euro im Monat. Und du kannst ja eigentlich gar nicht dümmer sein oder was heißt dümmer, schlechter sein, weil du hast ja einen, jeder hat ja einen Privatlehrer, einen kostenlosen, der rund um die Uhr zur Verfügung steht, der sehr viel weiß und der besser ist als jede potenzielle Nachhilfe, die es auf dieser Welt gibt. Und früher war das ja auch noch so, ja, du musst ja auch Nachhilfe dann leisten können, also wenn du jetzt einen hast, der wirklich große Probleme hat, so was kostet so ein Nachhilfelehrer pro Stunde, 20, 30 Euro vielleicht, ja, das kostet dann schon Geld, also da kann sich jetzt nicht jeder leisten, für 500 oder 1000 Euro im Monat Nachhilfe zu nehmen, das war ja auch noch ein Faktor, also Zeit, dann kommt die Nachhilfe vielleicht mal für eine Stunde, ist vielleicht auch schlecht oder der Schüler hat dann eh keinen Bock, also was wir da früher für Limitierungen hatten,
ja.
Die Schulbücher waren auch eine Katastrophe. Also, du musst ja eigentlich besser sein.
Ja, ich glaube, es verschiebt sich. Ich meine, bei PISA wird ja noch klassisch Lesen und Rechnen beispielsweise gelehrt.
Gut, Lesen verstehe ich, weil die lesen natürlich noch weniger als wir früher. Da verstehe ich es noch, aber andere Sachen.
Lesen, laut lesen kann die KI auch nicht abnehmen.
Mhm.
Mathe so gesehen.
Aber gerade bei Mathe verstehe ich es gar nicht, weil das ist ja bei vielen so eine Problemstelle und da ist halt einfach teilweise...
Ja, aber du musst es so sehen.
Ein Verständnisproblem und da kann ich ja wirklich heutzutage die KI, stelle ich mir da bombastisch vor.
Ich habe ja gar kein Leiden mehr bei Mathe. Ich kann es eingeben und kriege die Antwort.
Ja,
gut. Das ist halt... Das ist, ja. Ich bin, also so gesehen habe ich bessere Ergebnisse als du damals in der Schule, aber ich kann schlechter Mathe. Das gehört ja dazu. Also das ist ja die Wahrheit.
Ja, furchtbar eigentlich.
Es ist, ja, ich glaube eh, müssten wir da mal einen Experten einladen und so. Das ganze Thema KI in Verbindung mit unserem Schulsystem oder wie wir Bildung als Gesellschaft verstehen wollen, ich glaube, wir können uns alle nicht ausmalen, was das bedeutet. Und wie wir das auch in Zukunft...
Du musst ja mal überlegen, was da heutzutage möglich ist. Also die ganzen früher, ob das Erdkundeunterricht ist, das war ja alles furchtbar. Dann hast du da diesen scheiß Dirke-Weltatlas und alles... also heutzutage Erdkunde, Geschichte, Virtual Reality, du kannst ja wirklich die Kinder da eintauchen lassen, die können da rummarschieren, können sich mit Napoleon unterhalten, also jetzt spinne ich mal ein bisschen rum, können sich das da alles anschauen, das ist ja gigantisch, also auch wie du das denen schmackhaft machen kannst, das ist ja wirklich ein ganz anderes Lernen, ein ganz anderes Verständnis, es ist sexy, es ist unterhaltsam, es ist ganz was anderes. Und was da möglich wäre, also von 0 auf 100 schalten wir da vielleicht jetzt nicht, aber das ist ja wirklich, das wäre vor 20 Jahren unvorstellbar gewesen oder vor 30.
Vielleicht so wissenschaftliches Arbeiten, ne? Oder auch schulisches Arbeiten, das ist ja die Vorstufe davon. Man kann es ja in zwei Blöcke teilen, Recherche und Produktion. Ja, wenn ich eine wissenschaftliche Arbeit habe, ich muss die Recherche machen und ich muss produzieren. Ganz früher bei unseren Eltern, die mussten in beiden Bereichen noch richtig leiden. Das war richtig Arbeit. Ja. Die mussten in die Bücherei, die mussten in die Bibliothek, die mussten sich quasi, also teilweise mussten die sich ja Bücher aus dem Ausland bestellen, dann noch über die Bibliotheken und so. Mhm. Dann hat es gedauert. So. Also da war die Recherche richtig anstrengend. Da musstest du schon richtig viel machen. Und die Produktion sowieso. Also teilweise auf Schreibmaschinen. Ein Fehler und dann scheiße. So, ja. Das war beides mit richtig
viel... Hattest du schon mal noch so eine Schreibmaschine? Wir hatten nur so einen zu Hause. Das war
meine richtig. Eltern hatten einen und ich habe das geliebt, darauf zu schreiben. Ja,
und dann Fehler und dann musstest du irgendwie... Genau. Da gab es auch so eine Korrekturtaste. Genau. Und so.
Und ich habe immer Wahnsinn. Extra ganz viele Tasten gedrückt als Troll, damit sich das verhakt. So. Aber da waren beide Bereiche mit richtig viel Leid und Einsatz verbunden. Dann kam Wikipedia, Internet, sonst was. Und dann war der Rechercheteil plötzlich viel, viel entspannter. Viel entspannter. Ja, musst nicht mehr aufstehen, du hast alles schön.
Kurz googeln, ne?
So, du hast alles da. Und das war ja schon für die ältere Generation schlimm. Oh, die lernen nichts, oh, Wikipedia ist so schlimm. So. Aber im Produktionsteil musstest du trotzdem noch buckeln. Du musstest es schreiben.
Ja, ja.
Und gerade dieser Prozess zu schreiben ist ja super wichtig für unser Denken. Das ist ja ein geiler Prozess. Ich muss ja überlegen, wie ich was formuliere. Und jetzt hast du den Punkt, dass durch die KI auch der Produktionsprozess easygoing ist. Du musst nicht mehr recherchieren und du musst nicht mehr produzieren. Das Ergebnis am Ende ist vielleicht sogar, wenn du durchschnittlich bist, besser, aber du hast kein Leiden mehr, nichts mehr. Und das ist die Gefahr.
Ja, man muss da echt bei der Erziehung aufpassen. Also es ist ja ein zweischneidiges Schwert. Also wenn du jetzt Kinder erziehst und denen irgendwie den Umgang mit KI verbietest, das ist ja Wahnsinn. Aber man muss natürlich irgendwie den Mittelweg finden. Also auf der einen Seite sollen sie das gut bedienen können, weil ich glaube, es ist ein Riesenvorteil. Wenn du das nicht machst, dann ja, ist ja dämlich. Auf der anderen Seite ist es auch wichtig, wirklich Bücher in die Hand zu nehmen, diese echte Welt. Und das habe ich neulich auch gesehen, das trifft schon gut. In dieser Welt, jetzt in dieser KI-Welt, ist auch ja nichts wichtiger, als guten Geschmack zu haben. Weil du siehst jetzt auch am Anfang, ja okay, dann nutzt ein paar KI und dann kommt es immer mehr. Und jetzt siehst du überall diese KI-Thumbnails zum Beispiel grottenhaft, wo du denkst, okay, das ist doch nicht so schwer. Hier sieht scheiße aus, Schrift viel zu klein, kann keiner lesen. Du siehst ja, dass viele dann eben doch nicht damit umgehen können. Also wirklich Geschmack, ein gutes Auge zu haben, auch sehr, sehr wichtig, weil wenn ich Schrott in die KI reingebe, dann kommt auch Schrott raus, beziehungsweise wenn die KI Schrott macht und ich sehe es nicht, das ist halt auch sehr, sehr schlecht. Oder auch, muss ich aufpassen, was ich sage, heutzutage, wenn ich jetzt eine Rede halten muss, ich finde das nicht gut, wenn ich mir jetzt die Rede von KI schreiben lasse, aber wenn ich jetzt eine Rede schreibe, dass ich dann nicht die KI frage, danach so, schau dir die mal an und nicht schreib mir die jetzt um, sondern gib mir einfach mal Feedback. So, was könnte ich besser machen? Dann wird die KI vielleicht sagen, ja, hier, das könntest du besser machen, dreh das vielleicht um, mach das lieber hinten oder was weiß ich. Also, das ist schon erstaunlich, wie viele Leute sich dann trotzdem noch blöd anstellen oder einfach das nicht smart nutzen. Ja. Also, die einen, habe ich das Gefühl, nutzen es gar nicht, die anderen nutzen es halt so, lassen einfach die KI machen und dann wird es natürlich auch peinlich. Man muss halt lernen, das irgendwie smart einzusetzen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und dafür brauche ich ja auch wieder eine Bildung, weil das Problem ist ja, wenn ich nichts weiß und wenn ich keinen Geschmack habe, wenn ich keine Ahnung von irgendwas habe, dann kann ich ja die KI auch gar nicht challengen oder auch gar nicht, kann ich ja gar nicht sagen, was ich will, beziehungsweise kann ja gar nicht überprüfen, was sie mir da ausspuckt. Und das ist, glaube ich, ist wahrscheinlich wichtiger denn je. Ja, also total. So und so eine gute Mischung.
Es geht ja in die Richtung, was jetzt auch viele sagen mittlerweile, dass KI den Junior-Bereich in der Arbeitswelt komplett kaputt machen wird. Ja. Aber die Senior werden noch mächtiger. Und noch teurer, weil die einen Senior-KI als Sparringspartner sehen und die Junior arbeiten, da brauchst du es halt nicht mehr. Das geht so in die Richtung. Aber gerade bei Kindern nochmal diese. Es ist ja ein arbeitsloses Ergebnis am Ende des Tages, was ich bekomme. Ich wäre da sehr, 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 sehr vorsichtig.
Ja.
Wir müssen schauen natürlich auch, dass wir die Art und Weise, wie wir Wissen oder Intelligenz messen, I don't know, das wird sich wandeln, das ist okay.
Ja.
Das hat sich auch bei uns schon gewandelt, durch Google, durch Wikipedia und so. Aber da sind wir jetzt an dem Punkt. Spannend.
Ja, ich glaube, umso wichtiger ist es wirklich den Kindern, weil du sagst, arbeitslos, dass man ihnen wirklich das echte Leben noch, vielleicht sogar noch viel mehr beibringt denn je, was ja auch schön ist. Vielleicht ist das sogar ein schöner Effekt, dass wir da noch mehr drauf achten, weil früher, wie gesagt, die Furchtlosigkeit nimmt man nicht wahr oder die Schmerzlosigkeit, und früher war normal halt normal.
Ja.
Heutzutage hat eigentlich dieses, was früher jeder normal fand, dieses einfache Leben oder einfach in der Küche stehen und kochen, Holz hacken, im Garten sitzen.
Es passt eigentlich.
Weißt du, was ich meine? Einfach die normalen Dinge, dass die heute eigentlich wertvoller sind denn je.
Es passt super gut zu dem, was du gesagt hast am Anfang des Talks, dass man nur die harten oder schlechten Dinge spürt. Hier ist es genauso. Wenn ich nichts Hartes mehr habe auf dem Prozess des Denkens oder der Wissenschaft oder der Büroarbeiten, dann spüre ich auch nichts. Wenn alles easy ist, ich spüre gar nichts.
Da bleibt ja auch nichts hängen dann.
So, und das Schönste ist ja, wann spüre ich positive Dinge? Am meisten, wenn ich richtig harte Dinge habe, die ich gespürt habe, weil sie hart sind, aber ich es dann schaffe. Dann gibt es nämlich diesen Moment der Erfüllung. Und das ist vielleicht das einzig positive Gefühl, was ich aktiv spüre, wenn ich das habe. Und diese Momente, die sind kurz. Die kommen und die gehen. Aber das ist ja das Leben. Das ist ja das Schöne. Ich nehme mir was vor, es ist richtig hart, ich leide und ich schaff's. Und wenn ich diesen Prozess gar nicht mehr habe in meinem Leben, weil alles die KI macht, dann spüre ich nichts. Dann bin ich ja... Das klingt so, ich bin kein Mensch mehr. Ich spüre nichts. Und da habe ich Sorge vor. Weil es ja bequem ist. Es ist bequem, aber ich spüre nichts mehr. So.
Ja.
Und das möchte ich für mich nicht, das möchte ich auch für unsere Kinder nicht. Ich möchte, dass sie das spüren. Ich möchte, dass sie leiden. Das gehört dazu. Weil dann spüren sie Freude. Dann spüren sie mal die Freude.
Ja, es gibt ja auch nichts Schöneres, wenn man, wie du sagst, wenn man für was gearbeitet hat, wenn man abends nach Hause kommt und so müde ist, aber so nicht komplett fertig, sondern einfach so angenehm erschöpft. Also so, jetzt gönne ich mir vielleicht noch irgendwas, Bierchen, Kugel-Eis, was weiß ich, schau noch einen schönen Film, was, aber so, dass du einfach das Gefühl hast, du hast was geschafft, du hast was, und wenn du das mit der KI machst, das Problem ist ja auch, das ist ja, glaube ich, jedem auch schon mal passiert, man darf ja auch nicht in diese Falle tappen, dass man alles mit KI macht. Weil oft sind es Dinge, wo man sich denkt, na gut, wenn ich mich da jetzt selber hinsetze, 10 Minuten, dann mache ich das und dann weiß ich ja auch, okay, das ist jetzt entweder gut oder schlecht. Sonst gebe ich es der KI, dann spuckt die Mist aus. Dann denke ich mir schon, oh, dann sage ich, mach das nochmal. Dann merke ich immer noch nicht. Dann muss ich überlegen, okay, was will ich jetzt eigentlich? Dann muss ich der KI, und bis ich das alles mache, habe ich es ja 3-mal selber gemacht. Also das ist auch ein großer Fehler. Teilweise kann man die KI genial nutzen, aber manchmal ist das ja auch wirklich so, dass du damit einfach sau viel Zeit verschwendest. Und dann hast du dich eine Stunde mit der KI rumgeschlagen und hast am Ende was? Richtig. Und denkst ja, boah, toll, jetzt kann ich das selber machen. Und das ist ja auch das muss man ja auch lernen. Wie setze ich die ein? Was kann die? Wo hilft mir die wirklich? Und dass man wirklich auch sagt, ich versuche, gewisse Dinge einfach selber zu machen. Weil sonst schlägst du dich den ganzen Tag mit der KI rum und dann denkst du, ach komm, das kann ich jetzt nicht brauchen, das ist Mist. Und dann, das schaffe ich jetzt heute nicht mehr, dann mache ich das morgen. Und das ist ja auch wirklich eine Falle. Also dieses, ich mache jetzt alles und jeden Mist mit KI, auch nicht gut.
Ich habe noch was Lustiges zum Abschluss.
Ich habe auch noch was Schönes. Aber auch schon wieder was. Es ist lustig, aber gar nicht mal so schön.
Mein Mentor aus der Schweiz sagt mir immer, Sinan, ich finde es toll, was du im Internet machst. Ich möchte aber, dass du immer auch noch ein Bein in der echten Welt hast, im produzierenden Gewerbe.
Das sage ich doch hier.
So. Wirklich? Nein, er ist jetzt schon älterer Jahrgang, aber er hat mir das gestern, ich war gestern bei ihm in der Schweiz, hat er mir das auch wieder gesagt. Er findet es faszinierend, was wir machen, aber er sagt, ich möchte immer noch, dass du irgendwo dabei bist, unterstützen kannst bei einem Unternehmen, wo ein echtes Produkt da ist. Und ich finde das cool.
Ja, auf jeden Fall.
Und ich weiß, was er meint, denn es gibt eine neue Dating-App. Es gibt wieder eine neue Dating-App.
Jetzt bin ich gespannt.
Sagt dir Alea was? Das habe ich wirklich.
Alea oder Halea?
Alea.
Alea.
Ja, A-L-E-A.
Klingt wie von Balea, die Creme da.
Alea, Dating für Menschen mit Ambitionen. Ich bin mal auf die Seite gegangen, die ist natürlich nur invitation only. Und man muss sich bewerben. Man, es ist kein Witz, ich habe das hier mitgebracht. Man muss sich dort bewerben, entweder mit seinem LinkedIn-Profil, mit einem CV als PDF oder irgendwie anders mit einem anderen Link. Die Marketingtexte sind sogar. Alea ist die Private Dating Community für ambitionierte Singles, die ihr Leben mit Drive gestalten, konsequent an ihren Zielen arbeiten und jemanden suchen, der dieses Tempo versteht. Denn hier, du hast wenig Zeit, lerne Menschen kennen, die wirklich zu dir passen. Das ist das Neue. Das muss ich mal hier einigen aus dem Team mal geben. Das muss man sich mal, das ist eine Dating für Menschen mit Ambitionen. Ja, welcher Mensch sagt das nicht? Ich möchte mich da eigentlich mal bewerben. Ich meine, wir sind ja runter vom Markt und auch sehr glücklich, aber das ist so geil.
Das ist, aber läuft das schon jetzt oder kommt das erst?
Jetzt kann man sich bewerben. Die Bewerbungsphase. Ach, toll. Ganz du hast toll. Wenig Zeit. Ja, dann solltest du vielleicht
Spielleiter nicht, Engelmann ins Rennen schicken.
Wenn du wenig Zeit hast, ist vielleicht eine Beziehung nix gerade. Das könnte man ja zu diesem Schluss könnte man ja auch kommen. Dating für Menschen mit Ambitionen. Ich habe köstlich gelacht und ich verstehe meinen Mentor auf jeden Fall Dank an dieser Stelle. Dann doch lieber was Handfestes.
Was Handfestes. Soran Mamdani hatte eine geniale Idee in New York. Er ist ja seit kurzem Bürgermeister und jetzt kommt's, von einigen abgefeiert. Bereits im Wahlkampf war die Schaffung von städtisch betriebenen Lebensmittelläden eines seiner zentralen Versprechen, um die stark gestiegenen Lebenshaltungskosten der New Yorker zu senken. Der Plan sieht vor, in jedem der 5 Stadtbezirke einen solchen kommunalen Supermarkt zu öffnen. Diese sollen ohne Profitabsicht arbeiten und Grundnahrungsmittel zu Großhandelspreisen anbieten, um sogenannte Food Deserts, also Gebiete ohne Zugang zu bezahlbaren und frischen Lebensmitteln, zu bekämpfen. Also kurz gesagt, es soll jetzt dann Supermärkte geben in New York, wo das so 30% unter den normalen Preisen gehandelt wird. Und das klingt ja erstmal toll. Also wenn man das kritisiert, kommt ja zuerst, oh ja, bezahlbare Lebensmittel, das ist natürlich für einen Neoliberalen gar nicht auszuhalten. Das ist natürlich völliger Unsinn. Wenn man das mal konsequent weiterdenkt, ist das ja völlig irre. Denn ja, schön, dann können Leute da zu 30% günstiger einkaufen, das gönne ich ihnen, das ist natürlich erstmal eine schöne Sache, aber wenn man das mal konsequent weiterdenkt, also so ein Supermarkt muss ja gebaut werden im Zweifel oder umgebaut werden, im Zweifel wird sogar neu gebaut, dann habe ich ja Kosten, dann habe ich ja ein Riesenbrimborium, dann verzerrt das ja auch die Marktpreise. Jetzt muss man sich mal vorstellen, jetzt betreibt ja auch vielleicht jemand anders einen schönen Laden, der hat das selber gemacht, auf Risiko, der hat vielleicht auch eine Familie. Vielleicht ist sogar so ein kleiner, schöner Kramerladen, jetzt nicht der böse Rewe oder Edeka oder sonst was. Ist für den auch nicht unbedingt gut. Also wenn man das mal konsequent so weiterdenkt. Also soll der Staat jetzt quasi für alles, was zu teuer ist für manche, soll er dann quasi eine Schattenwirtschaft aufbauen? Also brauchen neben dem Autohaus dann ein Autohaus mit 30% Rabatt. Wir brauchen neben dem Karstadt...
Schwarzmarkt gibt's
ja
schon.
Ja, also das ist doch eine irre Idee. Also
es klappt ja auch nicht.
Ja,
gibt's die schon?
Das kommt jetzt dann. Also ich glaube noch nicht, dass die geöffnet haben, aber ich glaube, das entweder haben die gerade so kurz vor der Öffnung, also quasi, also wenn dann auch nur einer. Aber es muss wohl entweder gerade passiert sein oder kurz davor. Das muss ich nochmal nachgucken. Also er hat es ja schon länger versprochen. Und das Problem ist ja, also ich habe verzerrte Marktpreise. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und ich bekämpfe auch nicht die Ursachen, weil die Frage ist ja, warum sind denn die Lebensmittel so teuer? Ja, weil es natürlich Steuern gibt, weil natürlich die Preise in New York generell hoch sind für Immobilien und Co., weil das kompliziert ist. Also das ist wirklich so, wo ich mir denke, wie kommt man auf so einen Schwachsinn? Und die Leute, die das Geld nicht haben, ja, dann muss ich dir, dann unterstütze ich halt direkt. Dann kriegen die das Geld, dann sollen sie normal einkaufen gehen. Dann ist es ja auch noch eine Stigmatisierung. Also du gehst in diesen Supermarkt rein und jeder sagt, ach, der muss hier in den, der kann sich nicht in den normalen Supermarkt leisten. Ja, so, das ist, ich finde das so, also das ist so eine Entwicklung und dann wird das hier abgefeiert. Also ich finde das sehr schräg. Also da werden mal wieder die Symptome bekämpft, nicht die Ursachen. Und das finden aber halt leider viele Leute dann auch noch gut.
Es wird nicht klappen.
Und jetzt überleg mal, was da auch für also Kosten, auch von der Nachhaltigkeit her, wenn man sowas mal konsequent weiterdenkt, wie irre das ist. Also dass jetzt der Staat so eine Zweitwirtschaft oder so einen Zweitkonsummarkt aufbaut, das ist ja das Dümmste, was man sich vorstellen kann. Also Irrsinn. Weil ich kann ja einfach den Leuten das Geld direkt überweisen, dann haben sie mehr und können kaufen. Also wenn man das mal ganz primitiv denkt. Oder ich kann die Steuern senken für, und so, dass die es betrifft, weniger haben. Oder nicht weniger, mehr haben, weil sie weniger Steuern zahlen oder Abgaben. Also das ist doch völlig irre. Also das zeigt mal wieder so, wie kompliziert man denken kann. Also klar, das klingt erstmal schön, so hier ist günstiger, können sich auch Leute mit weniger, ist ja schön gedacht, aber in der Praxis finde ich das mal wieder absolut wirr.
Ich hoffe, sie kommen. Ich ja, hoffe, kommen. Das kommt.
Ja, ja, das ist,
ich hoffe, das kommt, dann das können wir uns das mal aus der Ferne ansehen.
Ganz toll.
Ich meine, ganz naiv gedacht, da kommt ein Supermarkt, der ist 30% günstiger. Weil, ist ja egal, ob es der Staat ist. Da ist ein Unternehmer, der sagt, ich kalkuliere einfach auf null. Ich habe meine Mitarbeiter, gut, die Marge muss ich das Gehalt zahlen. Und dann komme ich auf null. Dann bin ich vielleicht, weil die anderen Supermärkte eine Marge, ich kann mir nicht vorstellen, dass Supermärkte eine Marge von 30% haben.
Nein, das ist super wenig. Das sind so 2-3% oder so. Das ist schon sehr...
Ja gut, wenn Supermärkte...
Vielleicht 4-5 maximal.
Gut, du schaffst es vielleicht, weil du dann noch Zwischenhändler rausnimmst. Ja, aber gut, dann bekomme ich nicht auf 30%.
Die Margen im Handel sind beschissen.
Also ohne Subventionierung oder Mitarbeiterausbeutung kommst du nicht auf 30% günstiger. Sagen wir mal, du bist 30% günstiger, weil ein Wunder passiert. Ja gut, dann ist dein Sortiment nach 5 Minuten ausverkauft. Und dann?
Nee, ich habe das so verstanden, dass der Staat dann halt gewisse Kosten hier anfallen, weil das dann der Staat übernimmt, so die Betriebskosten und so quasi. Also der hat natürlich niedrigere Kosten und dadurch sind halt die...
Aber dann steigen die Steuern.
Ja, genau, das ist halt so link, genau, das ist so linke Tasche, rechte Tasche und ich schaffe ja neue Kosten. Also das ist so schwach und ich schaffe auch neue Probleme. Und also noch dümmer. Ich brauche ja noch, gut, jetzt sind das 5 Supermärkte, die treiben jetzt die Immobilienpreise nicht hoch, aber das kommt ja auch noch dazu. Also es ist schlechter für die Umwelt, weil im Zweifel muss ich was Neues bauen. Oder es ist ja alles, was gebaut wird, will ich jetzt nicht hier als Moralapostel hinstellen, aber es ist zumindest nicht förderlich. Es ist besser, wenn was nicht gebaut werden muss. Und wenn ich das jetzt konsequent denke, dann werden ja auch wieder Immobilien besetzt. Das heißt, es würde die Immobilienpreise ja noch weiter nach oben treiben. Das ist ja auch in dieser Hinsicht wirr. Also das meine ich, das ist alles wirr.
Er wird großen Erfolg haben.
Ja gut, wenn das 5 Dinger sind, aber das bringt ja auch nicht viel. Und also,
ich sag, die
das
sind weit,
das ist dann auch wieder.
Ich sag, die sind am Ende 5% günstiger. Das ist dann so ein Norma.
Ja, oder es stehen dann halt die Leute, Schwester, dann kommen die Leute gar nicht dran, dann stehen da weiß nicht, 5.000 Leute. Es ist alles, es ist alles komisch. Ja. In Japan wird jetzt ein neuer Zug gebaut, auch spannend hier von Tokio nach Nagoya. Wollen Sie sich mal vorstellen? Magnetschwebebahn, wie das korrekt heißt. Bald nur noch 40 Minuten. Fahrzeit halbiert. Das sind 247 Kilometer.
Krass.
40 Minuten, die halbieren dann nochmal. Das dauert noch, bis der fertig ist, aber schon Wahnsinn. Gut. Danke euch fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Es ist warm. Ich werde mich jetzt gleich nackt ausziehen und dann
bitte nicht
hier durch die
Räume gleiten.
Nee, durch schön dann nackt in die Isar springen.
Mach das.
Danke dir.
Danke.
Danke euch. Wir sehen uns raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.